Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Einen schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen guten Morgen oder schöne gute Nacht, wo immer ihr seid, wann immer ihr uns hört. Hier ist Eiszeit FM, euer Familienprogramm rund um die Adler Mannheim and all things Hockey. Es ist Playoff-Zeit. Playoff-Zeit heißt, Phil und ich reden öfters miteinander, auch privat. Hi Phil, schönen guten Tag.
Zum Glück ist das so, Playoff sei Dank, ja. Hi Sven.
Ansonsten reden wir nicht so vieles Jahr über, wir haben uns wenig zu sagen, aber wenn Playoffs sind, dann müssen wir ja dann. So. Wir reden natürlich über die Serie gegen München. Vorweg schon mal nochmal der Hinweis, wer es noch nicht getan hat, uns folgen, Instagram, Blue Sky, jeweils Eiszeit FM suchen, findet ihr. Ihr könnt uns unterstützen, PayPal, eiszeitfm@gmail.com oder eine Mail an eiszeitfm@gmail.com, dann kriegt ihr eine Bankverbindung, wer das machen mag. Das machen auch einige. An der Stelle mal vielen Dank für alle, die das tun oder und an alle, die das tun. Was gibt's zu sagen, Phil? U20 deutscher Meister, U17 deutscher Vizemeister, Jungadler. Aber dabei würde ich es dann gerne auch bewenden lassen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht so lang, sondern euch noch so einen kurzen Snack mitgeben auf die Reise. Ihr wisst, kurzer Snack bei uns dann halbe, dreiviertel Stunde. Wahrscheinlich laufen wir doch auf eine Stunde raus. Aber eins passt wunderbar zu dieser Viertelfinale. Wie oft denn noch Viertelfinale? Wir sind im Halbfinalserie. Halbfinalserie gegen München. Gestern hat ein Spieler sein Karriereende erklärt. Das könnte nicht passender sein. Thomas Larkin hört auf.
Minute 73 und 37 Sekunden, ja. Spiel 5 2019. Ja, Thomas Larkin hat Mannheimer Eishockey-Geschichte geschrieben, natürlich damals mit seinem Championship-Winner in der Overtime in Spiel 5 in der SAP Arena gegen München. Gibt keinen Spieler, glaube ich. Ich habe keinen Spieler erlebt in Mannheim in den letzten Jahren, der so viele Sprachen spricht wie Thomas Larkin. Neben Englisch, Italienisch, auch Französisch und Deutsch mittlerweile. Fließend wohlgemerkt. Ist ganz besonderer Spieler fürs Mannheimer Eishockey natürlich. Und ich hoffe, dass er dem Eishockey irgendwie erhalten bleibt. Wir werden sehen, ich weiß es nicht. Wäre natürlich schön, wenn man sich noch das ein oder andere Mal über den Weg laufen würde jetzt.
Ja, bei mir, wie soll ich sagen, so viel Gedanken kamen damals während der Saison aus Zagreb, die damals KHL gespielt haben, aufgehört haben, war noch eine TV-Verpflichtung. Eine von den Fauler-Verpflichtungen während der Saison, die funktioniert haben. Da gab es ja nicht so viele von. Alles gesagt, herausragender Typ. War dann auch in Schwenning direkt Kapitän nach seinem Wechsel dorthin. Bleibt natürlich auch im Gedächtnis die Szene in Brünäs mit allem, was damit zusammenhing danach. In der Champions Hockey League. Der Belastung, die das Ganze mit sich brachte. Die auch das Karriereende für Daniel Pale bedeuteten. Aber natürlich steht sozusagen aus Mannheimer Sicht über allem, muss man so sagen, das Tor. Also da gibt's nichts drüber. Ich weiß noch, dass die erste Frage war, wer hat's eigentlich, also so dann da oben, Pressetribüne, wer hat's eigentlich geschossen? Und das erstmal so gar nicht wahrgenommen wurde. Aber ja, ich glaube, wir werden in Mannheim nochmal Gebühren sehen irgendwann. Also da wird noch was sein, da wird noch einige gebührende Abende da bekommen und gern auch wiederkommen. Also da bin ich fest von überzeugt. Aber das ist natürlich die perfekte Überleitung, weil Mannheim, München und ich schieß mal vorweg, je näher es geht, desto mehr Lust kriege ich auf die Serie. Bei mir war es so, als es dann so klar war, dass es das wird, war erstmal so, Entschuldigung, ich sag's jetzt so deutlich, wahrscheinlich kommt ein anderer, würde ein Piep kommen, ich dachte nur, fuck, verdammte Scheiße, die Serie brauche ich mal so gar nicht jetzt gerade. Wie ging's dir? Ich kann auch gleich gerne noch erklären, warum.
Ja, den Gefühlsausbruch hatte ich jetzt nicht. man konnte sich ja schon ein bisschen drauf einstellen. Ich finde jetzt SAP Garden auch, jetzt zweite Saison. Schöne Arena neu, ist es gut hinzukommen. Also für mich jetzt auch aus beruflicher Sicht, ich kann mit der Serie leben, sehr gut, tatsächlich. Aber erläuter also, gerne deine Gedanken.
Ja, also mein eines Thema ist so ein bisschen tatsächlich gewesen, dass ich gedacht habe, hey, die hatten wir auch letztes Jahr gerade im Viertelfinale, dieses Jahr im Halbfinale nochmal. Ich glaube, ich bis zum Ende der Sendung habe ich es drauf. Darf mich etwas damit entschuldigen, dass ich die letzten Tage krank war und noch auf dem Weg der Besserung bin. Aber der andere Punkt ist tatsächlich, und dann kommen wir, glaube ich, schon auch so ein bisschen in die Diskussion über die Serie rein, dass da zwei Teams aufeinandertreffen, wo meine Sorge schon ein bisschen ist, dass da Dinge in den Vordergrund stehen in der Serie oder in den Vordergrund rücken in der Serie. Zumindest hat das Viertelfinale das angedeutet an einigen Stellen, die für mich die unschöne Seite des Eishockeys zeigen. Also das Thema Disziplin ist ja so ein großes Wort, aber so dieses Rivalität und Härte gehören dazu. Matthias Plachter meinte, in den Playoffs wird sich für nichts entschuldigt. Nach Spiel 3 in Bremerhaven war das so der Satz, der da fiel. Nee, Quatsch, Spiel 4, Entschuldigung, in Bremerhaven war das der Satz, der fiel. Aber wenn ich mir das anschaue, was zum einen die Mannheimer in Bremerhaven dann aufgeführt haben in dem Spiel, wenn ich mir anschaue, was München-Ingolstadt über die ganze Serie oder über weite Strecken der Serie abging, mit dem Negativhöhepunkt dessen, was da Fabio Wagner mit Troppmann gemacht hat, damit würde ich es dann um die Szene aber auch bewenden lassen, da ist genug drüber gesprochen worden. Und der entscheidende Punkt ist für mich, wie wenig da von außen Eingriff genommen wurde. Von den Trainerbanks gab es eine Geldstrafe für beide Coaches. Ist mein Thema schon ein bisschen, dass ich die Sorge habe, dass wir über was anderes reden am Ende der Serie als über die Ergebnisse auf dem Eis. Und da habe ich ehrlicherweise überhaupt keinen Bock drauf. Also mich hat das... Ich muss es in der Deutlichkeit einfach sagen. Mich hat es so dermaßen abgefuckt zu sehen, wie da Dinge ausgetragen wurden auf dem Eis, die erstmal sozusagen nichts mit der sportlichen Qualität zu tun haben. Und diese Form dessen, was man da die nächsten anderthalb, zwei Wochen eventuell sehen darf, oder wie soll ich sagen, diese absehbare Eskalation, die da eventuell sehr wahrscheinlich vor uns liegt. Ich habe überhaupt keine Lust darauf. Und das ist so das, was bei mir ganz lange den großen Schatten auf diese Serie geworfen hat. Mittlerweile geht's ein bisschen besser. So, morgen geht's los. Dann gucken wir mal. Vielleicht sehen wir auch Eishockey über 60 Minuten. Aber dieses Wissen, dass es eine absehbare Eskalation ist von vornherein, das ist so wirklich danke. Nee, echt nicht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dass es natürlich durchaus sein kann. Wenn wir auf gerade vergangenes Jahr die Viertelfinalserie sehen zwischen den beiden Mannschaften, das war ja spielerisch so die schlechteste Serie, hat man damals auch nach wie vor, finde ich, zu Recht gesagt, von allen Viertelfinalserien. Weil es
war auch die schlechteste Mannheim-München-Serie seit ja. Ewig.
Ja. Kommt auch, ich glaube auch in der Historie ist Mannheim-München, glaube ich, auch das erste Mal da im Viertelfinale aufeinander getroffen, sonst war es immer mindestens Halbfinale. Aber das Ding ist, ich sehe, glaube ich, aber beide Mannschaften, dass die sehr gutes, attraktives Eishockey spielen können gegeneinander. Im Sinne dessen auch, dass es effektiv ist. Ich habe jetzt aber auch in dieser Viertelfinalserie kaum Spiele gesehen, die wirklich hochklassig waren, also von allen Viertelfinalserien übergreifend. Ich glaube, es ging auch nur viermal in die Verlängerung. Also wenn, dann hat es von der Spannung gelebt, aber jetzt nicht wirklich die Spiele, weil sie hochklassig waren. Sie waren oft auch eindeutig, vom Toreabstand auch von den Spielen her. München-Ingolstadt, oder haben auch viele gesagt, also jetzt mal unabhängig, wenn wir jetzt mal diese ganze unschönen Dinge ausklammern, sind ja sehr, sehr viele Tore gefallen. Das ist auf der einen Seite natürlich unterhaltsam, auf der anderen Seite war es defensiv ein absoluter Graus. Mhm. Und natürlich kann das durchaus passieren. Und das sollte man im Hinterkopf haben, dass da die Emotionen überschwappen. Man hat es ja die Münchner gesehen gegen Ingolstadt, die ja, und es gehört ja auch zur Wahrheit dazu, in der vergangenen Viertelfinalserie Mannheim-München haben die Mannheimer ja versucht, die Münchner einzuschüchtern in Spiel 3, als München das in Mannheim gezogen hat, 2-1 in Führung gegangen ist in der Serie und es dann nach München ging. Und es hat ja gefruchtet. Also München war ja beeindruckt. Die Adler haben daraufhin die nächsten 3 Spiele gewonnen, zwar auch das Heimspiel dann in Overtime, aber dennoch. Und München dann den Sack zugemacht und man hat auch vielleicht auch so ein bisschen, oder ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass München gegen Ingolstadt so zeigen wollte, oh, diesmal halten wir aber dagegen und lassen uns hier nicht einschüchtern. Und ja, dann ist das rausgekommen am Ende, was rausgekommen ist. Jetzt ist es auch so im Eishockey, oft wird ja da gesagt, boah, da hat es vorher gerappelt. Keine Ahnung, jetzt müssen wir beim nächsten Spiel, da fliegen dann die Fetzen und es passiert gar nichts. Jetzt ist es aber nicht nur ein Spiel, sondern es ist eine Serie, die über maximal 7 Spiele geht. Also da kannst du schon was aufbauschen. Und wie gesagt, es kann passieren. Viel, viel schöner wäre es aber, wenn beide Mannschaften ihren Spielstil und ihre Schnelligkeit, vor allem die sie beide verfügen, über die, wie auch immer, wie viele Spiele ausspielen und man dann doch zur Abwechslung mal in der Liga attraktives Playoff-Eishockey sieht. Nicht nur unterhaltsam, sondern auch attraktiv.
Ja.
Oder hochklassig möchte ich es nennen. Nicht attraktiv, ja, ist auch wieder der falsche Begriff.
Wobei du hattest schon, also so ein paar gute Spiele, also wie soll ich sagen, wenn Mannheim nach 10 Minuten halt Bremerhaven vom Eis schießt, dann kannst du sozusagen. Es waren viele eindeutige Spiele dabei,
einfach dann.
Ja.
Das war so, das ist mein Punkt. Du musst dich ja nicht entschuldigen, wenn du spielst. Nein. Aber
im Endeffekt ist es jetzt halt auch so, es sind die 2 Halbfinals, Entschuldigung an die 4 Vereine, die nicht dabei sind, aber sozusagen, wenn du sagen würdest, du hast die 4 Großen jetzt in Anführungszeichen im Halbfinale dabei, spielen auch noch gegeneinander, du hast natürlich die Story schlechthin mit diesem Rekordteam der Hauptrunde, das jetzt auf die wieder starken Berliner trifft. Als Kölner Spieler würde ich ja kotzen, dass ich Spiel 1 und 3 erstmal auswärts ran muss in Berlin und denke so, für was habe ich mir hier in der Hauptrunde den Allerwertesten aufgerissen. Das ist schon, und du hast halt Mannheim München, so die 2 Schwergewichte auch, was die Etats angeht. Also man muss ja auch nicht so tun, als wäre das hier, wie soll ich sagen, das kleine Geld, was da ausgegeben wird.
Aber bei allen 4 ja nicht. Also
ja, alle Berlin, 4 nicht, aber
Berlin aber macht Mannheim ja gern, als ob.
Schon auf 1 und 2, was das angeht.
Na. München nicht bei, aber Berlin ist da ganz vorne mit dabei. Also da nehmen sich alle nicht viel.
Auf jeden Fall, was machen wir denn mit der Serie? Wie ist denn, also mein Blick drauf ist so ein bisschen, ich glaube schon, dass die Adler, also wir können es ja mal durchgehen, ich glaube, dass die Adler ein paar Vorteile haben. Die Frage ist Verletzungssituation. Ich habe jetzt gelesen, vielleicht weißt du Neueres, man bangt um Chris Bennett. Ich weiß heute nicht beim Training, war der auf dem Eis, wie ist da Stand?
Genau, ja. Ich war im Training heute, auch gerne nach. Wer den Mannheimer Morgen verfolgt, ist immer stets informiert an dieser Stelle. Mhm. Chris Bennett stand auf dem Eis, konnte komplett mittrainieren. Anthony Greco auch, mit dem konnte ich mich nochmal kurz unterhalten hinterher. Und er hat auch gesagt, er wäre bereit für die Serie. Dallas Eakins hat sich natürlich noch ein bisschen zurückhaltender gegeben, hat gesagt, wir wollen nochmal gucken, wie er auch reagiert nach den Trainingseinheiten am nächsten Morgen etc. Aber sieht wohl ganz gut aus, dass Anthony Greco eingreifen kann in die Playoff-Serie. Und das ist, wenn wir gerade von Vorteilen haben, natürlich nochmal ein großer Punkt für Mannheim. Mhm. Wenn so ein Spieler, der in der Hauptrunde auch gezeigt hat, was er alles kann. Und das ist natürlich nochmal eine Verstärkung für die Adler Offensive, aber auch für die Defensive, wenn man PK sieht, wenn man auch sieht, wie Greco mit nach hinten arbeitet, wie dass er Speed, Torgefahr und Spielübersicht halt einfach mitbringt. Das ist ja nochmal ein Upgrade.
Ja, vor allem muss man ja auch sagen, du hättest dann im Endeffekt den komplett, also jetzt Brandon O'Donnell ausgenommen, aber du hättest dann wieder alle beisammen. Also, oder ja, fehlt jemand?
Genau, so ist es, so. Ja.
Also du hast dann sozusagen deine allererste Aufstellung, die Top 9, die Top 18 auf dem Eis.
Ja.
Dabei. Das wäre natürlich schon nochmal ein großer Vorteil. Weil das war für mich so ein bisschen schon das Fragezeichen, wenn ich drauf schaue, was so diesen Adlerkader angeht. Mal angenommen jetzt, du hättest auch noch auf Bennett verzichten müssen, dann wär's schon, dann hättest du schon eine Lücke gehabt an der Stelle. Man muss auch sagen, also Greco gar nicht mal mitgerechnet. Also ist einer von beiden nicht dabei, ein Rutu drin, der ja dann doch schon nochmal noch nicht viel von ihm gesehen, aber wenn du dir seine Karriere anschaust, dann ist es einfach eine andere Hausnummer. Also dann ist es nicht der Spieler, den die Adler da eigentlich brauchen oder sozusagen der jetzt ein 1:1 Ersatz ist, wie so O'Donnell ein Stück weit war, der ja einfach als erfahrener DL-Scorer hierher kam und der schon gezeigt hat, dass er es in der DL kann.
Ja, also klar ist auch, Max Pankin wird ab Mittwoch, 8. April dann, also wenn die Halbfinalserie losgeht, in Füssenweilen mit der U18-Nationalmannschaft sich da mit dem Team auf die U18-WM in der Slowakei vorbereiten, die ab dem 22. April startet, ist auch, glaube ich, kostenfrei wieder auf Magenta Sport zu sehen.
Die Max Kalche übrigens für alle, die...
Mittlerweile Max Kalche, du hast vollkommen recht, habe ich ja Penking gesagt. Ne? Danke. Und hat auch heute nochmal mittrainiert, aber wird ab morgen in Füssen sein. Also es darf auch nicht dann so viel. Du hast zwar den von dir angesprochenen Alex Rutu noch in der Hinterhand. Hayden Shaw kann theoretisch auf dem Flügel spielen, aber es wäre aus Mannheimer Sicht schon sehr wünschenswert, wenn da nichts groß mehr passiert durch Verletzungen oder Sperren im Sturmbereich.
Ja, und dann, weil dann kannst du halt auch dein großes Asset, Grüße an die Kollegen von Packmas, die hatten nach einer Stellungnahme, nach einer Einschätzung von mir gefragt. Ich habe ihnen 10 Minuten geliefert, ist mir im Nachhinein ein bisschen peinlich. Normal sollten es nicht mehr als 4 sein, sorry. Hab die Kadertiefe der Adler schon als das große Asset genannt. Du hast ja auch mit Worge Krü, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, einen sechsten Verteidiger dazu bekommen, der echt gezeigt hat, dass er einfach ein Asset ist, also in diesen Playoffs, der da wirklich was gezeigt hat, was du so jetzt nicht unbedingt erwartet hattest in der Form. Und weil du gerade Nachwuchsspieler ansprichst, es ist auch klar, Akins wird mit 6 Verteidigern durch die Playoffs gehen. Also da gibt's für mich keinen Zweifel dran. Also da wird genau. Nichts.
Vincent Schlenker, hat ja noch ein bisschen Oberliga gespielt am Anfang der Saison, hat dann ja auch für Freiburg eine Lizenz bekommen, hat da ja gespielt, wurde jetzt mit der U20 dann auch, wie vorhin schon angesprochen, auf deutscher Meister, ist jetzt quasi frei, hat auch mittrainiert bei den Adlern, wird auch weiterhin mittrainieren und ich glaube aber nicht, dass er jetzt als 7. Verteidiger auf der Bank Platz nehmen wird. Die Adler werden jetzt erstmal mit 6 Verteidigern durchrotieren und du hast ja auch noch einen Tobi Forler oder einen, den schon angesprochenen Hayden Shaw in der Verteidigung. Also die Adler werden mit 6 Verteidigern spielen. Das ist sehr, sehr sicher, denke ich mal.
Ja, und vorne die 4 Reihen dann durch. Also wir müssen schon nochmal drüber reden, dass deine 4. Reihe aktuell Yannick Proske, okay, sozusagen der U23-Spot ist. Und dann stehen da noch Tom Kühnhackl und Christian Reichel momentan. Du denkst so, das ist nicht unbedingt... dann die klassische 4. Reihe, die du in der DL gewohnt bist. Also da ist schon eine Menge Qualität da. Und, und das ist schon, glaube ich, eine Stärke. Vor allem, wenn man es halt damit vergleicht, München, McKenna zurück, klar. Hager muss man abwarten. Da habe ich keinen aktuellen Stand. Aber es ist halt auch klar, Fabio Wagner wird fehlen. Und Fabio Wagner wird bis Ende der Playoffs fehlen, oder mindestens bis Ende der Playoffs war ja der Satz. Ich glaube, zur Sperre und allem ist wirklich alles gesagt worden. Aber das ist natürlich vielleicht der beste deutsche Verteidiger, den sie haben, der ihnen da jetzt fehlt. Also das ist schon ein Fund, was sie einfach ersetzen müssen. Und wenn ich mir so die anschaue, wer da gespielt hat am Samstag in Ingolstadt, dann sind da schon Lücken einfach da. Und das heißt, das ist schon, also die Kadertiefe ist auf alle Fälle für mich der große Vorteil der Adler in der Serie. Natürlich an alles unter der Voraussetzung, du hast keine Verletzten jetzt die nächsten Spiele.
Absolut. Verteidigung haben wir schon angesprochen, aber über das Tor haben wir noch gar nicht gesprochen.
Ja.
Auch da hast du ja die Tiefe, ne? Also Maxi Franzreb, finde ich, hat eine sehr solide Viertelfinalserie gespielt. Gerade die Heimspiele war er sehr gut. Hat dann gegen Ende gerade die letzten zwei Spiele, ja, da wurde er ein bisschen alleingelassen, gerade was Slot anging. Der wurde nicht so aufgeräumt wie in den Heimspiel 1 und 2. War ein bisschen auch zu viel Verkehr vor seinem Tor, da wurde auch nicht so aufgeräumt, da wurde ein bisschen alleingelassen. Am Ende ist ja auch durch dieses Auswärtsspiel in Bremerhaven dann diese Fangquote von 89% rausgekommen. Was ich damit sagen möchte, ist, er hat noch nicht sein A-Game gezeigt. Musste er bisher jetzt auch nicht in den Playoffs, aber das ist jetzt eher kein Ruhekissen, sondern sollte eine Warnung sein an den Rest, weil da ist noch Luft nach oben und die kann er definitiv ausschöpfen. Und noch entscheidender ist, dass du natürlich auch einen Johan Mattsson jederzeit reinwerfen kannst. Und das ist natürlich etwas, was du bei allen vier Halbfinalisten jetzt nicht hast. Du hast zwar sehr starke erste Torhüter bei allen vier, aber du hast dann ist die Lücke doch zur Nummer zwei ist sehr groß und das ist, oder war das sehr groß, aber die ist definitiv größer, als es bei den Adlern ist. Und das kann ein Faktor sein. Aus Mannheimer Sicht sollte man mal eher hoffen, dass es kein Faktor ist. Also sprich, dass Maxi Franzreb einfach seine Leistung ganz normal abruft. Aber es ist natürlich besser haben als brauchen, wie man so unschön sagt.
Weiterer Punkt, den ich bei den Kollegen angesprochen habe, sind die Special Teams. Da sind wir dann beim Thema Disziplin, was ich glaube, wirklich das Team, das seine Disziplin besser im Griff hat, hat in dieser Serie einen Riesenvorteil. Also Renouf mit zwei großen Strafen in zwei Spielen nacheinander. Das darf dir bei allem, was wir so über Aggressivität und sonst was immer wieder hören, das darf dir nicht passieren. Also das geht einfach nicht. Das ist nicht tragbar in so wichtigen Spielen. Jetzt kann man sagen, ja, 5-5 weiter, aber du warst halt zweimal draußen. Noch eine wäre eine Sperre dann jetzt, weil die Frage kam ja immer wieder, regulär. Ja. Nee, zu schön, nee. Oder doch, ne?
Es ist keine Sperre tatsächlich. Die Liga hat da aufgeklärt auf Nachfrage von Christian Rotter und mir, dass da es die 10er von den 5-Minuten-Strafen getrennt sind und es keine automatischen Sperren mehr gibt in den Playoffs für Disziplinarstrafen.
Okay.
Aber der Disziplinarausschuss behält es sich vor, Strafen auszusprechen oder Sperren auszusprechen, wenn der Disziplinarausschuss sieht, nach 10 Spielen, keine, nach 5 Spielen hätte jemand schon 4 Zehner kassiert und dann sagt der Disziplinarausschuss vielleicht, okay, den nehmen wir jetzt mal raus für ein Spiel. Ob das dann auch wirklich so passiert im Endeffekt, weiß ich nicht, aber die Möglichkeit gäbe es. Und zu den Strafen von Dan Renouf bin ich ganz bei dir. Gerade wenn du nur 6 Verteidiger hast, solltest du gucken, dass du halt eben nicht 10 Minuten auf der Strafbank sitzt. Er hatte ja kassiert, weil er im Heimspiel 3, also im zweiten Heimspiel, im dritten Spiel insgesamt an Leon Hungerhecker vorbeigefahren ist, während einem Powerbreak und mit ihm getextet hat, was auch immer er gesagt hat. Und das hat da André Schrader gesehen, hat ihm direkt die 10-Minuten-Strafe gegeben und dann beim Spiel in Bremerhaven war es so, dass er ja zur Spielerbank der Bremerhavener gestikuliert hat und auch noch ein paar Sätze verloren hat, da gab es ja auch die 10 Minuten für. Muss man erläutern dazu sagen, dass es die Schiedsrichter dazu angehalten sind von der Liga, da direkt 10 Minuten zu geben. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Aber ja, es gibt für eine gewisse Anzahl oder es gibt keine automatischen Sperren mehr. Unterm Strich für Disziplinarstrafen in den Playoffs.
Was ich mich gefragt habe, ich habe es gedacht, nach dieser ganzen Sache mit Wagner und Robmann und auch am Samstag vorm Spiel, ich möchte es einfach nochmal positiv rausstellen, habe das auch an anderer Stelle, hört man immer wieder, dass das einfach eine sehr positive Persönlichkeit ist, du Christian Winkler rausstellen als positiv, wie er die Äußerung, wie er sozusagen auch das Ganze einfach weggenommen hat und gesagt hat, wir diskutieren da jetzt nicht drüber. Wichtig ist erstmal, dass es dem Spieler gut geht und alles andere kommt hinterher. Und was ich mich so ein bisschen gefragt habe, wer kann das denn bei den Adlern sein, der in so einer Situation so ein bisschen zur Seite schiebt und Druck vom Kessel nimmt und schwierig, um es mal so zu formulieren. Also mir ist da jetzt niemand dann direkt eingefallen, weil sozusagen, weil du brauchst ja schon, also du kannst ja diese zwei, es ist ja auch sozusagen eine Rollenverteilung, die du da ein Stück weit eingehen kannst. Und da war für mich schon ein Stück weit die Frage, wer kann das denn bei den Adlern sein? Weiß jetzt nicht, ob man das zwingend braucht, aber das war schon so ein Punkt, wo ich gedacht habe, da würde den Adlern noch jemand gut zu Gesicht stehen, der so dieses verbindende Positive dann einnehmen kann.
Absolut, ja. Bin ich bei dir. Fällt mir jetzt auch niemand ein.
Aber nochmal zurück, Disziplinstrafen, Special Teams, klarer Vorteil Mannheim in allen Zahlen, Hauptrunde und auch Playoffs. Jetzt muss man sagen, die Adler, die letzten zwei Spiele, also diese klare Niederlage, Spiel 4, das ist sozusagen ein Spiel, wo du die ersten 20 Minuten einfach klar besser bist und dann irgendwie auch die Scheibe nicht reinbringst. Und dann dieses zähe Spiel 5, siehst du das eher so als, ich nenne es mal so eine Stufe nach unten einfach, oder siehst du es eher als, sie sind auf Widerstand getroffen, sie konnten mit diesem Widerstand umgehen und sie haben es dann trotzdem gebogen, eher sozusagen als Learning, als positives Learning dann raus mit Blick aufs Halbfinale.
Ja, genau so hätte ich es jetzt ausgedrückt am Ende, positives Learning. Ich fand, Bremerhaven war ab Spiel 4 in dieser Serie deutlich besser drin als zuvor. Wenn sie so gespielt hätten von Anfang an, wäre es nicht 4-1 ausgegangen nach Siegen. Aber dass die Adler da doch ihren Stiefel weitergespielt haben, waren ja auch nach dem 0-1, das dann nach 38 Sekunden waren es im zweiten Drittel fällt, haben sie ja weiter ihren Stiefel gespielt, haben nach vorne gedrückt, auch wenn jetzt die Powerplays da noch nicht geklickt haben, die beiden. Das hat mich auch überrascht, dass da jetzt, glaube ich, ein oder zwei Schüsse abgegeben wurden in den 4 Minuten Überzahl. Dann kassierst du es 0-2 nach einem Schnitzer im Aufbau. Und trotzdem, dann klickt dein Powerplay plötzlich. Dann sind es keine schönen Tore. Zach Solo hat den, keine Ahnung, wohin bekommen, an die Hose irgendwo und dann ging der rein. Dann das 2-2 von Matthias Blachter, wo auch Leon Gawanke, der jetzt auch ein bisschen seinen Offensivtouch gefunden hat in den letzten zwei Viertelfinalspielen, den Puck zum Tor bringt und Blachter drückt den halt über die Linie drüber. Und dann kriegst du direkt wieder das 2-3. Und das haben auch Tom Kühnhackl gesagt, das hat Leon Gawanke gesagt, mit dem ich nach dem Spiel noch gesprochen habe. Da kannst du natürlich auch das Denken anfangen oder auch den Kopf in den Sand stecken, dann, wenn du da immer wieder nochmal einen drauf kriegst. Aber die Adler sind auch da geduldig geblieben, haben Strafen gezogen, auch weil sie die Bremerhavener unter Druck gesetzt haben. Da waren ja auch zweimal Spielverzögerungsstrafen dabei. Hast eine doppelte Überzahl gehabt, hast da getroffen, also und hast dann auch noch 4-3 gemacht. Und das ist schon ein Learning, glaube ich, für die Adler, dass du da siehst, wenn du dein Spiel machst, wenn du geduldig bist, wenn du an das glaubst, wie man so schön sagt, was du spielst, und dann wirst du dafür am Ende auch belohnt. Und dazu muss man auch sagen, sie haben dann auch defensiv deutlich besser gearbeitet, auch im dritten Drittel. Die Szene, die ja gerne als Beispiel herangezogen wird, dann 4 Sekunden vor dem Ende, Offensivpulli im Mannheimer Drittel, ja. Bremerhaven gewinnt das, die kriegen genau das, was sie wollen, mit dem Direktschuss für Bruck Gieser, und da wirft sich dann aber auch Matthias Blachter in den Schuss, und Matthias Blachter hat jetzt schon öfters in seiner Karriere mal einen Schuss geblockt, auch der hat den länger Unterzahl gespielt, macht er in dieser Saison nicht. Aber dafür war er dann auch auf dem Eis, und das ist ja auch so ein bisschen Symbol gewesen, dass wenn Anführungszeichen, Matthias Plachter schon einen Schuss blockt, in Anführungszeichen fertig, dann sagte schon viel, auch Yannick Broske, der im Spiel 1 da den Schuss geblockt hat, doppelt, ohne Schläger, wurde ja gefeiert, das hätte dann ein Tor gemacht. Das ist natürlich auch ein positiver Punkt der Mannschaft, die da sehr geschlossen sind und genau wissen, worauf es einfach ankommt, ne? Und auch dementsprechend handeln. Und ich sehe das durchweg als positiv an, dass du das weißt, dass du das drehen konntest. Und letzter Satz noch. Und deshalb ist es auch wichtig, in der Hauptrunde schon gut zu agieren, weil man sagt ja so schön, Spiele oder Meisterteams werden dann auch zum Großteil zumindest in der Hauptrunde gemacht.
Außer du heißt Ty Ronning, aber das ist ein Thema fürs.
Das ist ja, außer du wurdest ja zweimal vorher schon deutscher Meister back-to-back.
Ja, und weißt, wie es geht, ja. Aber genau. Zu Matthias Plachter nochmal einen Satz, weil sich alle so überschlagen haben über diesen geblockten Schuss. Auch, ich glaube, Christoph Ullmann war es, der da bei Magenta war an dem Abend. Ich fand die Szene viel geiler. Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das war. Das Heimspiel, ich glaube, Spiel 3. Weiß nicht, das war zusammen gesehen. Auf alle Fälle, er steht vor Franz Remp, blockt einfach ab und sagt, hier kommt kein Bremerhavener jetzt hin. Und bleibt da einfach stehen und macht klar. Also das ist so eine Szene, ein Schubsblocken hat man mal gesehen, aber das ist sowas, wo ich denke, so, hey, das ist doch gar nicht so eigentlich seins. Also was du schon siehst, das Team funktioniert. Also das Team funktioniert als Team richtig, also schon richtig gut. Was du aber auch gesehen hast in Spiel 4, und das ist dann so ein bisschen Wasser in den Wein, wenn du sozusagen nicht im System funktionierst, weil Emotionen zu hoch und Kopf schlägt du und, wie soll ich sagen, Faust schlägt Hirn, ich sag's jetzt mal so grob, dann wird's halt richtig böse. Also klar ist, wenn alles passt, ist das eine super Mannschaft, da gibt's überhaupt kein Vertun, aber wenn's nicht passt und wenn Dinge aus dem Ruder laufen und innerhalb des Systems Dinge nicht klicken, dann kann es auch richtig in die andere, dann kannst du richtig eine Rutsche kriegen. Und ich glaube, die Kunst wird sein, wie soll ich sagen, das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich nenne es mal so.
Ja, absolut. Ich meine, genau das hatten wir ja auch in der Hauptrunde. Das haben wir ja auch vor der Viertelfinalserie gegen Bremerhaven angesprochen, diese Konstanz, die dann gefehlt hat, zum einen von Spiel zu Spiel, weil halt irgendwas nicht geklickt hat, aber auch im Spiel selbst, wo du plötzlich mal den Faden komplett verloren hast. Und so war es ja in Bremerhaven dann Spiel 4 auch mehr oder minder, wie du richtig sagst, wo du eigentlich ein sehr gutes erstes Drittel spielst, wo du eigentlich in Führung liegen musst. Und dann kassierst du da, ja, bist du zwei, dreimal ungeordnet in der eigenen Defensive, kriegst da innerhalb von 5 Minuten 3 Tore, 3 Gegentore. Und dann geht's, nimmt das Spiel den Lauf, den es dann genommen hat. Und genau das ist es. Und wie du auch richtig gesagt hast, das musst du definitiv auf ein Minimum reduzieren, weil du dann doch insgesamt in dieser Viertelfinalserie gegen ein sehr kampfbetontes Bremerhaven, aber auch mit einem Jan Urbas, der noch nicht bei 100% ist, wo du auch, die ja auch ihre Abstimmung, Rhythmusprobleme hatten, sag ich mal, am Ende dann doch zu viele Gegentore gefressen. Jetzt auch, klar, das 6-1 war ein Empty-Net-Tor in Spiel 4 in Bremerhaven. Aber trotzdem, das war, wie gesagt, gerade 4 und 5 dann doch das ein oder andere Gegentor zu viel, wo du einfach besser outboxen musst.
Ja. Was spricht denn für München in der Serie? Ich frage jetzt mal, wir haben jetzt über die Stärken gesprochen. Also ich finde schon, habe es ja, glaube ich, auch in der Vorschau, ich habe ja gesagt, meine Bold Prediction, meine Stadt aus M wird Meister. Mhm. Oder ein Team aus einer Stadt mit M wird Meister. München ist für mich dieses Jahr das beste München, seitdem sie Meister wurden. Also das können wir, glaube ich, so seit der letzten Meisterschaft. Ist dieses Jahr auch deutlich stärker als letztes Jahr. Hat in der Offensive eine Riesenqualität. Also wir haben ja aber defensiv werden sich echt strecken müssen. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich glaube, wenn es ein High-Scoring-Game wird, dann ich glaube, München muss sozusagen gucken, dass sie einfach nicht so viele kriegen. Also ich glaube, die High-Scoring-Games werden dann schon eher nach Mannheim gehen auf Dauer. Auf der anderen Seite hast du halt mit Hirose, Rita und Ferguson drei Top-Torschützen, sozusagen drei Top-Playoff-Scorer dabei der ersten Runde. Jetzt hatten sie natürlich ihre High-Scoring-Games.
McKenna auch, ne?
Ja, McKenna war halt raus.
Trotzdem drei Tore in vier Spielen.
Ja. Ja, also das ist auch ein Riese. Also mal wieder so eine Ustorf-Entdeckung, wo du denkst so, warum hat in der Liga sonst keiner gesehen? Gibt es ja Jahr für Jahr die Beispiele. Aber ich glaube schon, dass München dir einfach wehtun kann, offensiv ganz, ganz stark. Also das ist auch das, was sie ja gezeigt haben, den Spiel in Mannheim, die ja durchaus eng waren. Und du hast ja eine klare Niederlage dort bekommen. Und wenn man noch auf die Hauptrunde schaut, vielleicht die Blaupause der Adler, also wenn Sie sich nochmal ein Video über 60 Minuten anschauen wollen, dann den Sieg dort, weil das war eines Top-Teams würdig, der Auftritt da. Da kam in der Phase, wo du überhaupt nicht mit gerechnet hast, dass das Team da sowas hinlegen kann, und dann spielst du dort und gewinnst vollkommen verdient und mit einem ganz, ganz souveränen Auftritt. Also ich glaube, das kann so ein Spiel sein, was dir zeigt, wie es aussehen kann. Aber ich glaube schon, also München hat so viel Qualität in diesem Kader drin. Bibo, auch ein Torhüter. Wir haben jetzt viel über Franz Repp gesprochen, aber ich habe immer diesen Vogel im Kopf. Ich krieg's nicht raus. Ich habe immer diesen Vogel im Kopf bei Bibo. Mit so viel Qualität, guter Torhüter, das ist eine Top-Mannschaft. Da müssen wir nicht drüber reden. Also ich sehe momentan auch kein Team unter den Vieren jetzt im Halbfinale, wo ich sagen kann, dass die Meister werden, ist vollkommen ausgeschlossen, tatsächlich.
Nee, die Fallhöhe ist ja relativ hoch. Also ich glaube, es ist ja jetzt kein Team zufrieden von den vier, wenn es im Halbfinale rausgeht.
Nee.
Das ist dann keine, wo man sagt, naja, die Saison war trotzdem gut am Ende. Also alle vier Teams wollen natürlich ins Finale kommen. Was München noch stark macht, ist natürlich auch die Geschwindigkeit, wo beide Mannschaften so mehr oder minder auf Augenhöhe auch sind. Ich habe auch mit Justin Schütz heute nach dem Training nochmal kurz gesprochen, der natürlich auch eine Münchner Vergangenheit hat. Und der auch gesagt hat, er war ein bisschen überrascht, dass München da diese High-Scoring-Games hatte eigentlich gegen Ingolstadt, dass sie da so sich ein bisschen dazu haben verleiten lassen, weil sie ja eigentlich auch, das hat man auch die Hauptrunde über gesehen, defensiv eigentlich sehr diszipliniert sind. Jetzt hast du natürlich Ryan Murphy, war auch draußen nach dem Check des Ingolstädters Ellis mit einer Gehirnerschütterung, ist dann zu Spiel 6 wieder zurückgekommen. Muss man natürlich schauen, wenn Bibo spielt, muss natürlich auch eine Ausländerlizenz sitzen bei München. Weiß nicht, ob sie jetzt Hetherington sitzen lassen in der Abwehr, eher nein. Dann ist es vielleicht doch einer aus dem Sturm.
Vielleicht kommt Niederberger auch zurück, aber eher unwahrscheinlich. Ne? Was man so
könnte hören. Auch sein. Die Frage ist natürlich, wie er zurückkommt. Ist auch die Frage, Bibo war ja auch nach Spiel 1 draußen, es hieß, er war krank, also wieder da war, hat er jetzt aber auch nicht so gehalten, wie man es aus der Hauptrunde kannte, ist am Ende mit 86% Fangquote rausgegangen aus dieser Serie, ja. Muss man auch mal noch schauen, aber klar, wenn der Normalform hat, ist absoluter Top-Torwart und es kann gefährlich werden. Was das gefährlich wäre, der kann dir auch Spiele klauen, das meinte ich damit. München hat definitiv Trümpfe, auch in Überzahl. Ich finde München Überzahlspiel sehr ansehnlich. Haben sechs Tore geschossen, hatten aber 27, 28 Situationen ungefähr, also um die 22%. Mannheim hat 5 Tore geschossen in 15 Situationen. In Unterzahl lief es jetzt für München nicht so gegen Ingolstadt, das aber auch ein gutes Überzahlteam ist. Aber du hast ja schon gesagt, das kann das Zünglein an der Waage dann sein. Neue Serie, neue Voraussetzungen,
ja.
Teams. Muss man mal schauen.
Ich glaube, wenn beide Teams 100% bringen, mit dem Kader, den sie aktuell zur Verfügung haben, dem, was sie haben, sehe ich die Adler schon im Vorteil. Also da würde ich mich schon rauslehnen wollen. Wenn sozusagen beide alles bringen, sehe ich die Adler in der Serie tatsächlich im Vorteil, auch wenn ich die Serie, obwohl sie letztes Jahr eng war, schon weiß gar nicht, obwohl ich die Serie vielleicht dieses Jahr sogar ein bisschen klarer sehe Richtung Mannheim, also so im Vorblick jetzt meiner kann jetzt gleich sagen, du hast keine Ahnung, alles gut. Letztes Jahr war es ja eine sehr enge Serie. Spiel 1, dann Heimspiel mit dem Tor von Plachter, Spiel 5 war das, glaube ich. Das heißt, ich sehe die Adler dieses Jahr auch wieder in 6. Wie siehst du es?
Ja, genau so. Ich hoffe, dass, wie die von uns schon angesprochenen Emotionen nicht überkochen, weil ich glaube, das wird spielerisch deutlich besser als in der Saison davor, von beiden Mannschaften einfach. Mhm. Und gemessen an der Kadertiefe und daran, was beide Teams jetzt so in der Viertelfinalserie gezeigt haben und wie beide Teams halt eben aufgestellt sind, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in 6 Spielen für Mannheim entschieden ist. Würde dann auch bedeuten, dass du in München eben dieses Spiel ziehen musst. Aber auch das halte ich für nicht ausgeschlossen.
Diese Heimserie, die wir da ja über ein paar Jahre hatten, ist ja irgendwann nochmal geendet. Zum Glück, aber ja. Wie gesagt, mein Appell, der war auch bei den Kollegen drin in dem Teil, oder hatte ich da mit reingenommen, ist tatsächlich so ein bisschen bei aller Rivalität, aber alles, was, aber wir haben im Viertelfinale zu viel davon gesehen, was diese Sportart einfach nicht braucht und was den Sport auch, ich sag's bewusst, kaputt macht auf Dauer. Also, und da so ein bisschen Empathie walten lassen für das, was auf dem Eis passiert wäre, würde ich mir manchmal wünschen. Jetzt natürlich noch die Frage, also wir kommen hier nicht raus, ohne gegen wen geht's im Finale?
Wenn's
für
so
wen
kommt,
auch immer von den beiden.
Haben, ja. Ich glaube, dass Köln schon das Team ist, über das die Meisterschaft geht. Aber jetzt hast du ja natürlich vorhin einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Spiel 1 und 3 findet nicht in Köln statt, sondern in Berlin. Und jetzt muss man mal schauen. Jetzt hat Köln natürlich nur zwei Spiele ausgesetzt, trotzdem so diese Woche ein bisschen raus gewesen. Und jetzt kann Spiel 1 natürlich schon mal an Berlin gehen. Dann kommst du mit einem 0-1-Rückstand nach Köln. Natürlich können die Kölner das dann auch wieder ausgleichen und dann in Berlin nachlegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Rein vom Saisonverlauf her, auch vielleicht von dem bisschen hier Finale vergangene Saison haben wir nicht vergessen und wollen schon noch zeigen, dass wir es deutlich besser sind und wer wir eigentlich sind. Und Berlin jetzt natürlich gut gespielt hat gegen Straubing, kein Vergleich zu dem 90% der Hauptrunde, was abgeliefert wurde, aber jetzt auch noch nicht da war, was sie gezeigt haben in den 2 Jahren zuvor, was aber nicht heißt, dass sie da nicht noch hinkommen. Ich glaube trotzdem am Ende, dass es Köln ziehen wird, aber es werden alle Spiele, glaube ich, sehr, sehr enge Kisten werden. Also da siehst du keine 3-Tor-Unterschied-Spiele. Halte ich jetzt mal so.
Ja,
einfach mal
oder so, ja.
an diesem Dienstagabend fest.
Was ich jetzt nicht okay von dir finde und wirklich nicht okay, ich wollte jetzt hier den Außenseiter geben, auf die Haie setzen. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung von dir.
Ja, aber
wir hatten uns nicht vorher abgesprochen, aber nein, ich gehe auch mit Köln, weil mein Thema ist tatsächlich, Grüße an Thorsten an der Stelle, dass mich Berlin gegen Straubing nicht überzeugt hat. Ja, sie haben die Serie gewonnen, alles okay, aber du hast schon gesehen, dass es nicht das Berlin der vergangenen Jahre war. Egal, wie gut du wieder ein Running zurück hast. Und ich glaube schon, wie soll ich sagen, wenn Berlin nochmal was drauflegen kann gegen Straubing, können sie es ziehen. Aber die Leistung, die sie gegen Straubing gezeigt haben, das war ja schon besser als in der Hauptrunde. Zumindest oft, was du gesehen hast. Wird gegen diese Haie nicht reichen. Ich glaube auch, dass den Haien es gut tut, nicht direkt dass die es jetzt schon gewohnt sind, in Anführungszeichen, mit einem Auswärtsspiel anzufangen. Und Schwenning ist ja wirklich auswärts eklig, kleines Eis, die Hütte da ist voll, die Mistgabeln werden geschwungen draußen. Da ist schon Betrieb und jetzt treffen sie auf ein Team mit einer besseren Qualität, das ist klar. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich die erste Serie-Niederlage in den Playoffs für Sergio Barr sehen werden. In diesem Halbfinale.
Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist Janne Juvonen zwischen den Pfosten. Ja. Der Kölner Haie, der ja seit seiner Verpflichtung von Ampri Piotta in die DL nach Köln ja noch eigentlich keinen Aussetzer groß geleistet hat. Also keine Spiele, wo du sagst, boah, das Spiel ging jetzt auf seine Kappe oder so. Im Gegenteil, ja. Hat er ganz viele Spiele eigentlich geklaut, ist jetzt fast zu viel gesagt.
Doch, aber er war ich habe die Zünglein, Zahlen vorgelesen das letzte Mal. Also müssen wir jetzt nicht nochmal wieder, aber das
Zünglein
ist
total. Also. War, ja, und du bist, da ist Köln auch zwischen den Pfosten. Auch wenn Stettmar auch sich gesteigert hat im Vergleich zur Hauptrunde. Aber der Junge ist ja auch noch jung. Und da, wo er jetzt steht in seiner Karriere, ist das super. Und zeigt auch, dass er durchaus eine Nummer 1 sein kann, auch in den Playoffs. Und wird ja auch nach Ingolstadt wechseln nach der Saison. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Und da hat es aber Köln trotzdem auch nochmal den besseren Torhüter zwischen den Pfosten. Und ich glaube auch, das wird auch den Ausschlag mitgeben Richtung Domstadt.
Und Jalonen auf Abschiedstournee. Also muss man auch nochmal erwähnen, was für ein herausragender Coach das ist, den die da haben. Eins möchte ich nicht unerwähnt lassen. Jetzt kommen gleich wieder die Hate-Kommentare. Die Adler sind das einzige Team der vier im Halbfinale, wo sich Besitzerstrukturen und Gründer und Inhaber nicht irgendwann mal politisch rechtsoffen geäußert haben in den letzten Jahren. Eishockey ist in der Ecke angekommen, wo es teilweise nicht mehr besonders schön ist. Aber wir freuen uns auf den Sport, den Rest und so. So, Privatvergnügen. Haben wir noch was? Wir sind bei fast 50 Minuten jetzt dann doch.
Ja, passt doch. Das ist doch für die DL schön.
Für unsere sonstigen Sendungen ist das ja echt mal ein Snack.
Ja, ich meine, viel Spaß. Der Rekord von Mo Seider ist was für Overseas.
Ne? Ja, das machen wir bei Overseas. Das Tor von Tim Stützle können wir auch noch erwähnen. Tim Stützle die Woche auch erwähnt bei 32 Forts, dem Podcast, als ein Spieler, der viel zu wenig öffentlichen Credit dafür bekommt, wie konstant er mittlerweile seine Qualität aufs Eis bringt. Zu Seider können wir auch viel erzählen. Playoffs sehen scheiße aus, aber anderes Thema. DL Playoffs nicht, geht's raus, schaut's Eishockey, wir sehen uns morgen in der Halle. Phil, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, danke dir, Sven.
Und wir hören uns wieder spätestens nach dem Halbfinale oder nach dem Finale. Lassen wir offen. Bis dann, ihr Lieben. Und denkt dran, folgen, unterstützen. Hört es nochmal am Anfang der Sendung, wo ihr es könnt. Bis dann. Ciao.
Ciao.